Radio 1.
Wie nennt man eigentlich, vielleicht wissen Sie das ja, ein Duell, bei dem beide Duellanten sagen, weder wüssten sie, dass es ein Duell gäbe, noch hätten sie Lust zu schießen. Nennt man dieses Duell Schuss in den Ofen oder Ruhe vor dem Sturm? Gefeuert wurde in den letzten Tagen zwar aus allen Rohren und in alle Himmelsrichtungen, nur eben nicht von denen, die es eigentlich vermeintlich austragen sollten. Nun seit gestern, das war kein Duell, wissen wir, es war eine Luftnummer.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Soeben habe ich unserer Partei und Fraktionsspitze mitgeteilt, dass ich nicht zur Verfügung stehe für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers. Das ist meine souveräne, meine persönliche und ganz eigene Entscheidung.
Und muss also der Olaf Scholz es richten jetzt. Pistorius will nicht, aber der Knatsch geht trotzdem weiter. Da wollen wir sprechen mit Frank Staus, Sozialdemokrat und bei einigen Wahlkampagnen der SPD schon Manager. Und er kann uns die Argumente für und wider Pistorius im Nachhinein nochmal aufdröseln. Grüße Sie, schönen guten Tag, Herr Staus.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, der Kanzler soll es richten. War das eigentlich immer allen klar?
Scheinbar nicht. Und es war zwar kein Duell, aber es war vor allen Dingen großer Mist für die SPD, weil das haben ja nur alle mitbekommen, dass so eine Debatte nicht unbedingt den Wahlkampfauftakt segnet einer Partei. Das Gute ist, dass sie es jetzt gestern endgültig abgeräumt haben und jetzt wieder nach vorne blicken können. Aber die Debatte war natürlich schädlich.
Er hätte ja auch selber ein bisschen früher sagen können, dass er nicht will oder nicht kann. Auch wenn er selber sagt, es sei eine souveräne Entscheidung gewesen, war die souveräne Antwort noch Tage zuvor das Einzige, was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass ich Papst werde. Das klingt noch nicht nach, ich werde auf keinen Fall Kanzler.
Das ist so und ich glaube, es hätten sich auch viele gewünscht, wenn er das früher ausgeschlossen hätte. Auf der anderen Seite, Sie haben ja erwähnt, dass ich ein paar Wahlkämpfe gemacht habe. Wenn die Situation so ist, wie sie ist, dann muss man jetzt halt dreimal schlucken und sagen, okay, ab jetzt geht's weiter.
Der Kanzler sagt, er wolle gewinnen, so oder so. Sagt man das eigentlich so? Also auch im Angesicht einer drohenden, krachenden Niederlage oder liest er die Umfragewerte nicht?
Naja, wenn sie nicht gewinnen wollen, dann sollten sie am besten zu Hause bleiben, weil das ist ja das Ziel von so einer Geschichte. Und wir haben natürlich in den vergangenen Wahlkämpfen, auch gerade zum Beispiel in Brandenburg, erlebt, wie schnell sich sowas auf den letzten Metern noch drehen kann. Oder ich war ja zum Beispiel auch beteiligt bei dem Bundestagswahlkampf 2005, wo wir vorgezogene Neuwahlen hatten und niemand mehr auf Gerhard Schröder gesetzt hat. Und am Ende hat er die SPD zwar nicht mehr ins Kanzleramt, aber ziemlich nah dran geführt. Also man muss immer schauen, was am Ende am Wahltag bei rumkommt. Und da ist noch einiges möglich, weil jetzt der Fokus sich vermutlich von der SPD mal auf die Union verändert und die Leute vielleicht mal schauen, was habe ich denn jetzt eigentlich von Merz zu erwarten.
Na gut, aber Sie können natürlich auch immer auf Größen wie Sigmar Gabriel, ehemaliger Bundesaußenminister und Wirtschaftsminister, setzen, der gute Ratschläge, und zwar gratis, erteilt und sagt, es ging gar nicht um Kandidaten, es ging um eine veränderte Politik. Was ändert denn die SPD jetzt grundlegend?
Naja, so ganz Unrecht hat er da ausnahmsweise mal nicht. Es geht ja tatsächlich um eine Politikfrage. Und wir haben tatsächlich große Differenzen, also viel größer als früher zwischen der Merkel-CDU und der Scholz-SPD. Haben wir heute zwischen der Merz-CDU und der Scholz-SPD wirklich größere Differenzen, gerade was die ganze Frage von Investitionen, Infrastruktur, von Schuldenbremse, aber auch in der Außenpolitik angeht. Also tatsächlich, jetzt haben wir zwei, zumindest aktuell nicht sonderlich beliebte Kanzlerkandidaten von SPD und CDU. Und vielleicht ist das ja genau deshalb ein Grund für viele Wählerinnen und Wähler, sich mal ein bisschen stärker auf die Inhalte zu konzentrieren und zu schauen, naja, was habe ich jetzt eigentlich von dieser oder jener Wahlentscheidung?
Es gibt kluge Wahlkampfstrategen und auch Wahlkämpfer, die gesagt haben, dass Donald Trump gewonnen hat, liegt im Wesentlichen daran, dass es ihm gelungen ist, alles in einen Satz zu zwängen. Da passt zwar das meiste nicht rein, trotzdem glaubt der Amerikaner an Make America Great Again. So eine Parole fehlt im deutschen Wahlkampf vollkommen. Was ist denn die schlüssigste und bislang bündigste Formel für SPD-Politik im Wahlkampf?
Ja, das ist eine gute Frage und ich will jetzt gar nicht anfangen mit der Analyse zu den USA, weil da hätte ich auch schon mal einiges dazu zu sagen. Der Wahlkampf der SPD ist tatsächlich schon angelegt und zwar geht es Scholz hier sehr stark um Zusammenhalt statt Spaltung und ihm geht es vor allen Dingen um sozialen Zusammenhalt versus einem neoliberalen Wirtschaftspolitik und so ist der Wahlkampf von ihm angelegt, ob das am Ende reicht, werden wir sehen. Aber ich sage mal so, der Slogan dazu ist im Prinzip schon draußen.
Aber hat er im Grunde genommen gerade schon gezeigt, dass es nicht reicht, wenn er nicht mal die eigene Partei kalmieren kann und dafür sorgen kann, dass die ihre Gedanken in aller Ruhe hinter verschlossenen Türen aussprechen und austauschen?
Ja, das war halt kein Ruhmesblatt der SPD. Die SPD ist ja auch dafür bekannt, dass sie sich gerne mal selbst ein Bein stellt, wenn gerade kein anderer in der Nähe ist. Da muss ich jetzt durch. Ich glaube, das war insgesamt kein Ruhmesblatt. Und natürlich ist die Sache dadurch nicht leichter geworden. Und jetzt hoffen wir alle auf diesen Effekt zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ja die Menschen gerne alles ausblenden, was sie vorher gehört haben. Und die SPD setzt jetzt darauf, dass die Entscheidung, sagen wir mal, zwischen Heilige Drei Könige und dem Wahltag fällt und die Leute sich da nochmal drauf konzentrieren, was zur Wahl steht.
Und zwar voll auf die Inhalte, die der SPD selber noch nicht klar sind?
Das glaube ich nicht. Also tatsächlich hat der Kanzler ja sowohl beim Bruch der Koalition als auch in der Rede im Bundestag da schon ziemlich klar skizziert, wo er eben gesagt hat, es geht nicht darum, ne, statt in Infrastruktur anstelle von in sozialen Zusammenhalt zu investieren und viele andere Dinge mehr. Das ist schon angelegt. Das war eigentlich aus meiner Sicht jetzt, obwohl ich da nicht beteiligt bin, ganz gut angelegt, bis der Laden es sich selbst halt erstmal wieder zerdeppert hat. Und das werden sie jetzt wieder versuchen.
Trotzdem noch mal einmal ganz zum Anfang zurück und damit aber auch gleichzeitig zur letzten Frage. Pistorius ist der deutlich populäre Kandidat, ich glaube 3 oder 4 Mal so populär wie der amtierende Kanzler. Er hat 50% mehr Zustimmungswerte als beispielsweise Friedrich Merz. Das war ein eklatanter Fehler aus Ihrer Sicht, dass Herr Pistorius nicht antritt?
Nein, das war es nicht, weil das klingt zunächst mal leicht, wenn jemand hohe Sympathiewerte hat. Das haben wir in der Vergangenheit aber auch schon mal häufiger gehabt. Aber sich jetzt auch vorzustellen, dass ein Kandidat jetzt quasi für die Öffentlichkeit nochmal aus dem Hut gezaubert wird, während ein amtierender Kanzler im Kanzleramt sitzt, der das Kanzleramt für die SPD nach 16 Jahren zurückerobert hat, das ist auch schwer vorstellbar. Und ob Sie es glauben oder nicht, Sympathiepunkte haben zumindest, wenn ich das richtig überblicke, noch nie eine Wahl entschieden, sondern am Ende kommt es tatsächlich darauf an, wem man jetzt auch in der harten Währung zutraut, dieses Land in die Zukunft zu führen. Und deswegen bin ich da immer extrem vorsichtig. Wir hatten auch hohe Sympathiepunkte für Martin Schulz und es haben auch schon andere Leute die Skala angeführt. In der Beliebtheitsskala, ich nehme nur Annalena Baerbock, das hat sich auch nicht sofort in Wählerstimmen umgeschlagen.
Herr Staus, ob Sie es glauben oder nicht, ich glaube Ihnen, denn ich bin Klassensprecher geworden und war nicht beliebt. Vielen herzlichen Dank.